Love Parade Duisburg, 24. Juli 2010.
In der Strafsache gegen und andere bitte eintreten.
Der Podcast zum Prozess.
Ein Denkprozess zum Prozess von
Doro Blume-Müller und
Lothar Evers.
Teil 15. Plötzlich alles aus.
Guten Tag, lieber Lothar.
Hallo Doro.
Wie ist
Here
das?
We are again.
Yes, yes. Here we are again, diesmal in virtueller Form. Wir sitzen uns nicht wie sonst üblich am Tisch gegenüber, sondern wir quatschen über die moderne Technik. In diesem Fall ist es Skype, weil Zoom ist ja eine Datenschleuder schlechthin, haben wir gelernt. Ob Skype jetzt so viel besser ist, wissen wir nicht, aber zumindest ist das ein vertrauter Feind oder wie auch immer.
Ja.
Wie gesagt, sprechen wir ja in der Regel von Mensch zu Mensch und zeichnen das dann auf. Jetzt haben wir Corona-Zeiten, dementsprechend können wir uns nicht persönlich treffen, aber wir müssen uns treffen, weil nämlich aktuelle Entwicklungen uns dazu drängen, uns mal wieder unserem Podcast zu widmen. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, haben wir uns noch darüber ausgetauscht, wie neugierig wir darauf sind, was der Sachverständige zu sagen haben wird. Der sollte jetzt eigentlich just zu dieser Zeit, heute ist der 18. April, ne? Heute ist der 18. April. Eigentlich sollte der jetzt sozusagen schon durch sein mit seiner Aussage, oder sehe ich das verkehrt?
Jedenfalls so war es geplant, ja.
Ja, dann sind jede Menge Prozesstage ausgefallen und immer wieder geschoben worden und jetzt hat das Gericht die Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen, wegen Corona.
Genau, insofern sind wir auch alle ein bisschen aus dem Verfahren raus und haben uns jetzt verabredet, um ja auch die vergangenen Wochen nochmal nachzuvollziehen, aber auch unsere Hörer auf den Stand zu bringen, weil jetzt gestern habe ich heute Journal geguckt, Love Parade Prozess eingestellt, heißt da die Headline. Das ist zwar zu erwarten in den nächsten zwei Wochen, da beißt keine Maus den Faden von ab, und trotzdem lohnt es sich nochmal nachzuzeichnen, was und wie da eigentlich geschieht, weil vor lauter Vermischung von Corona-Epidemie, ausfallenden Prozesstagen und der gesammelten Dynamik und jetzt eben Einstellung, lohnt es sich, die einzelnen Schritte dorthin sich nochmal anzugucken, weil dann versteht man auch, warum es zu dieser Einstellung sehr gegenteilige Ansichten zum Beispiel aus dem Kreis der Nebenkläger und Nebenklagevertreter und der Staatsanwaltschaft und der Kammer gibt. Nur wenn man die verschiedenen Interessen sich da mal von allen Seiten anguckt, kann man überhaupt diese Dynamik verstehen. Und sonst wird man einfach von ihr mitgerissen.
Das Gericht begründet in weiten Teilen seinen Vorschlag damit, wenn ich das richtig überflogen habe, ich bin ehrlich gesagt nicht dazu gekommen, mir das alles in Gänze durchzulesen. Aber jedenfalls geht es darum, dass man erstens mal nicht glaubt, dass bis zur Verjährung sozusagen ein Urteil fallen könnte. Und im Grunde genommen ist es das im Wesentlichen. Und eine Geringfügigkeit der Schuld oder beziehungsweise der individuellen Schuld festzustellen sei voraussichtlich und dementsprechend man das für sinnvoll hielte, das den Prozess einzustellen. An dem Punkt waren wir ja schon mal vor einem Jahr.
Vor mehr als einem Jahr, nämlich im Februar 2019, ist das Verfahren ja bereits gegen 7 Angeklagte eingestellt worden. Aber dann ist es auch mit gutem Grund gegen die anderen 3 nicht eingestellt worden und bis gerade weitergeführt worden. Man muss vielleicht noch vor diesem Vorschlag der Einstellung noch mal einen Schritt zurückgehen. Zwar nur 5 Tage, nämlich auf den 2. April. Da stehen wir alle schon so ein bisschen unter Einschränkungen durch Corona. Es sind auch schon verschiedene Verhandlungen ausgefallen, unter anderem, weil eine Richterin unter Quarantäne gestellt wurde und so natürlich nicht verhandeln konnte. Und dann hat es eine Entscheidung mit dem großen Hilfspaket der Bundesregierung gegeben, dass man Gerichtsverfahren generell unterbrechen kann, länger als man das sonst kann. Das ist sonst sehr klar und kurz geregelt, dass man da nicht einfach pausieren kann. Unter Corona hat man diese Bestimmungen geändert und hat den Gerichten eine längere Unterbrechungsmöglichkeit eingeräumt. Unmittelbar nachdem das Gesetz da verändert war, hat dann am 2.4. die Kammer, und zwar bis auf Weiteres, das Verfahren unterbrochen. Sie hat nicht jeden Termin abgesagt, aber sie hat eine erstmal allgemeine Unterbrechung verfügt, wie es da die gerade neu erlassenen Gesetze zuließen. Und so hätte es ja auch eine Zeit lang bleiben können und wir hätten uns alle angeguckt. Wir sind ja alle in dieser Corona-Dynamik drin mit unserem alltäglichen und professionellen Leben. Das war der erste Schritt. Das Verfahren war bis auf Weiteres unterbrochen und dann schon eine gewisse Überraschung. Nur 5 Tage später, am 7.4., kommt nun dieser Vorschlag des gleichen Gerichtes und sagt, wir wollen das auch gegen die restlichen 3 Angeklagten einstellen. Und ja, die dafür aufgeführten Gründe, die kann man dann nochmal durchgehen. Man muss aber vor allen Dingen durchgehen, warum hat man das denn ein Jahr vorher nicht getan? Und was hat sich eigentlich in der Zwischenzeit, außer dass wir alle unter dem Coronavirus mehr oder weniger leiden, was hat sich denn in der Zwischenzeit eigentlich in dem Verfahren getan? Und ja, das lohnt sich meiner Meinung nach noch mal genauer zu betrachten, weil nur wenn man sich diesen Aufschlag des Gerichtes vernünftig anguckt, versteht man auch, warum ja eigentlich mit wenigen Ausnahmen bei den Nebenklägern und ihren Vertretern, den Rechtsanwälten, eine ziemlich nackte Empörung herrscht. Die Frist zur Stellungnahme ist ja noch nicht abgelaufen. Die endet am kommenden Montag um 10 Uhr. Bis dahin kann man sich dazu äußern. Aber zu diesem Zeitpunkt, nur 5 Tage, nachdem das Verfahren erstmal in Ruhe unterbrochen war und man hätte gucken können, wie entwickelt sich das jetzt mit Corona. Ja, und nur wenige Tage, bevor jetzt Corona wieder aufgeht und gelockert wird, jetzt mit dieser Einstellung zu kommen, das hat sicherlich viele Beteiligte völlig überrascht. Das war ja auch vorher in dem Verfahren nicht erneut über Einstellung, jedenfalls nicht zu irgendeinem Zeitpunkt. Jetzt aktuell die Rede. Und nur mit Corona kann man eben nicht einstellen, sondern mit Corona kann man lange unterbrechen.
Ja.
Und das machen auch alle anderen Gerichte. Also in einem, ich habe einige Beiträge der Stellungnahmen der Nebenkläger bekommen, ohne da jetzt Namen zu nennen, wird ein bisschen berichtet, wie das denn eigentlich bei anderen Gerichten läuft. Bei allen anderen Gerichten hat man eigentlich Folgendes gemacht, hat gesagt, pass mal auf, wir sagen mal alle Termine für April ab. Wir machen nicht die Verfahren zu. Und dann fangen wir mal so vorsichtig an, ab Mai wieder zu terminieren. Können wir ja immer noch absagen, haben wir immer noch Zeit, länger zu unterbrechen. Dass man hier schon 5 Tage, nachdem man unterbrochen hat, sagt, Verfahren zu, hat sicherlich mit der Geschichte dieses Verfahrens, mit der vorherigen Einstellung zu tun und reflektiert verschiedene Interessen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft, vielleicht auch der Angeklagten. Und trifft auf eine ziemliche Empörung bei den Nebenklägern.
Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Corona durchaus vorgeschoben ist, um das Verfahren einzustellen. Ja, also das ist so schon eine ziemlich maue Begründung, weil wir halten alle die Luft an und warten darauf, dass es vorbeigeht. Und das hast du ja gerade schon sehr richtig gesagt, das hätte das Gericht ob der geänderten Gesetzeslage ja auch problemlos tun können. Warum?
Bis zu 3 Monate. Also ne, das ist das neue Gesetz. Man kann so ein Verfahren im Rahmen einer Pandemie bis zu 3 Monate unterbrechen, muss man nicht sonderlich begründen. Und erst danach hätte sich vielleicht die Frage gestellt, stellen wir ein. Warum wir jetzt einstellen müssen, mitten in der Pandemie, wo ja auch unsere aller Kommunikationsmöglichkeiten, das sehen wir hier in unserem Podcast, eingeschränkt sind, das wird die Kammer und ihr Vorsitzender wissen, aber das ist natürlich eine hohe Besonderheit. Das hat sonst keiner gemacht. Ja? Die kaum ist unterbrochen zu sagen, jetzt machen wir doch besser gleich zu. Und die Argumente dafür sind schwach, das muss ich einfach sagen. Also es, das meinte ich schon bei der letzten Einstellung, dass man da doch eine Menge zu sagen könnte. Und hier hat es noch mal mehr den Eindruck, dass hier ja die Debatte gescheut wird darüber. Keine öffentliche Debatte, nichts, ja, nur Stellungnahmen und nur 5 Tage dazwischen, obwohl man 3 Monate Zeit gehabt hätte zu unterbrechen, wegen Corona hätte man sich eben nicht getroffen. Ja.
Ja, dazu mal, ich finde den Zeitpunkt eben auch total unverständlich, weil wir den Gutachter eben noch nicht gehört haben. Und das legt ja auch einer der Verteidiger sehr ausführlich dar, dass sozusagen das Gutachten damit nicht offiziell eingeführt ist. Und dementsprechend die Erkenntnisse daraus überhaupt nicht für den Prozess und auch nicht für ein Ergebnis, auch nicht für eine Verarbeitung in irgendeiner Form herangezogen werden können.
Ja, und man muss einfach sich nochmal das Gebäude anschauen. Ja? Wir beide haben nun hunderte von Tagen in diesem Kongresszentrum Ost der Messe Düsseldorf als Außenstelle des Landgerichtes Duisburg gesessen. Und wenn es irgendeinen Gerichtssaal in Deutschland gibt, dann, wo man wirklich gut die Abstandsgebote, die Fürsorgepflicht, den Schutz vor dem Coronavirus handhaben kann, nicht ohne Aufwand natürlich, hat man ja auch schon in den letzten Verhandlungstagen mit Desinfektionsspender vor den Röntgenanlagen, durch die wir alle unser Gepäck schicken müssen. Man hat ja auch schon das eine oder andere getan. Aber wenn es irgendeinen Gerichtssaal in ganz Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen gibt, dann ist es eben dieser, wo jeder 4 bis 5 Sitze bis zu seinem Nebenmann einnehmen könnte, wirklich mit geringfügigsten Umbau. Ja, man hat bestimmte Einschränkungen. Wir alle hätten anders die Mittagspause verbringen müssen. Da hätte man sicherlich noch ein bisschen was machen müssen. Aber ringsum wir ein komplettes Messegelände haben, was leer steht. Also hätten wir wirklich zu einer ordnungsgemäßen Durchführung. Dagegen ist es im Deutschen Bundestag und in den Landesparlamenten richtig eng gegenüber unserem Gerichtssaal. Und das kann eigentlich nicht der Grund sein. Es gibt natürlich ein paar relevante Gründe, das muss man einfach zugeben. Ein Teil der Nebenkläger, 2 der Beklagten erstmal, kommen regelmäßig aus Berlin angereist. Und man sagt im Prinzip, verbringen sie nicht zu viele Stunden auf der Deutschen Bundesbahn und im öffentlichen Nahverkehr. Das Gleiche gilt für einige der Anwälte. Einige sind auch hoch betagt. Auch ich habe mich jetzt damit anfreunden müssen, zur Risikogruppe zu gehören. Das war mir auch neu. Und es wäre sicherlich ein Albtraum, wenn man jetzt da nicht Vorkehrungen treffen würde. Aber ich meine, wenn man einmal in diesem Saal drin ist, dann lebt man da wahrscheinlich sicherer. Da ist eine Klimaanlage, die wälzt die Luft um, aber das ist in jedem Supermarkt genauso. Und der Raum pro Person und die Höhe des Raumes in diesem Kongresszentrum ist gigantisch. Und wenn wir jetzt noch irgendwie die Mittagspausen mit genug Abstand hinbekommen und 2 Meter Abstand in der Schlange zum Kaffeeautomaten gewahrt hätten, meine ich, hätten wir in Ruhe weiterverhandeln können. Klar, wenn jetzt irgendeiner unter Quarantäne kommt, ein weiterer Richter, ein Angeklagter, was auch immer. Ja, stimmt auch, die Nebenkläger aus Spanien wären wahrscheinlich nicht mehr nach Deutschland reingekommen, um das Verfahren zu verfolgen. So, da sind schon Hindernisgründe, aber das sind Hindernisse, die man umgehen, übersteigen kann und die meiner Meinung nach in keiner Weise rechtfertigen. Und jetzt eine Woche oder 2 Wochen später, wenn in Nordrhein-Westfalen die IKEA-Einrichtungshäuser wieder aufgehen, schon gar nicht. Also da ist wirklich, da ist und war Platz satt und es hätte nur wenige organisatorische Schritte gebraucht, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich Luftparade-Verhandeln unter Corona-Beschränkungen anfühlt. Das hätte man mindestens mal testen können, zum Beispiel mit einem Aufschlag für Professor Gerlach, der endlich sein Gutachten hätte vorstellen dürfen. Ja.
Tja, jetzt ist es aber so, dass die Staatsanwaltschaft der Einstellung zugestimmt hat. Und soweit ich weiß, die Angeklagten auch. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass tatsächlich beim nächsten Termin, weiß ich nicht, muss das denn offiziell während eines Gerichtstages verkündet werden, dass das ja, Verfahren
also
eingestellt wird?
Das hat, die Kammer hat das angekündigt. Die Kammer hat zwei Fristen erstmal eröffnet. Erstmal eine, die läuft im Moment noch bis Montag früh um 10. Da ist jetzt am Freitag mit einer eigenen Pressestatement. Die Staatsanwaltschaft hat nochmal viel Öffentlichkeit bekommen und an einigen Stellen bis in die URLs des WDR als geheißen Laufberedverfahren eingestellt.
Nein. So stand es da nicht.
Da stand es genauso, und dann stand es anders da. Also der Text stand richtig, aber die URL hatte vorher schon einer knapp dahin und jetzt hoffentlich ist sie richtig. Also gestern Abend war sie noch falsch und dann wurde sie richtig. Aber die also sagen wir mal so, wir gucken uns das Ganze natürlich als Journalisten auch daraufhin an, wer macht da welches Timing, wer überrascht da wann, wen mit was. Und gerade jetzt gestern am Freitag war noch ein großer Überraschungseffekt und alle Leute mussten schnell zur Arbeit eilen und dieses Ereignis der Staatsanwaltschaft berichten. Ja, das hatte sie auch keinen Tag eher bekannt gegeben als am Morgen des Freitags selber. Und am Montag läuft die Frist. Also wir können davon ausgehen, dass man die Kammer nicht mehr umstimmen wird. Also sie hat jetzt alle Zustimmungen. Es lohnt sich trotzdem, nachher noch mal ein bisschen auf die Voraussetzung geringe Schuld zu gucken. Weil da ist sozusagen ja der Punkt, wo sowohl die Kammer, die da im Februar letzten Jahres noch nicht von ausgegangen ist, als auch die Staatsanwaltschaft, die im Februar letzten Jahres geblockt hat, auf einmal bereit sind, statt von mittlerer Schuld, von geringer Schuld zu sprechen. Und das ist überhaupt der entscheidende Schritt. Wenn man das genau sich mal durchliest, werden immer 1000 Gründe genannt, warum durch das lange Verfahren und so weiter das vielleicht geringer wird. Aber auch die Hauptverhandlung seit Februar letzten Jahres, an der wir ja nun wirklich teilgenommen haben, hat eben nichts, und insofern schreibt die Kammer auch nichts, dazu beigetragen, was die Schuld dieser drei Leute, die da nach wie vor stehen und vielleicht noch 14 Tage stehen werden, bevor eingestellt ist, nun wirklich vermindert hätte. Von mittel auf gering. Und sonst, wenn es nicht gering ist, ich darf das nicht beurteilen. Jeder gilt anschließend Unschuldsvermutung als nicht verurteilt, aber auch nicht als freigesprochen. Jeder kann dazu eine persönliche Meinung haben, aber juristisch wird eben kein Urteil gesprochen, aber die Voraussetzung dafür ist, dass die Schuld gering ist. Und da habe ich ehrlich gesagt im Verfahren nicht unglaublich viele entlastende Dinge für die drei Angestellten. Ich würde sagen, da bin ich noch genau auf dem gleichen Stand, wie ich im Februar 2019 auch noch war. Und der entscheidende Schub, um zu sagen, na, vielleicht wirklich Entlastung oder Belastung, wäre exakt die 6 Tage mit Professor Gerlach gewesen, wo man verschiedenste Aspekte dieses multikausalen Katastrophenereignisses sich nochmal mit der Hilfe des hochkompetenten Gerlach hätte angucken können. Und wer da vorher einfach Reise ausnimmt, der bricht meiner Meinung nach einfach die mögliche Aufklärung in einem super Gerichtssaal, wo man auch unter Corona hätte weiter aufklären können bis Juli. Und jetzt zeichnet sich ja ab, man hätte es auch länger machen können, weil die ersten Gutachten trudeln ein und für die Körperverletzung kann man bis über ein Jahr länger verhandeln. Das ist vielleicht auch noch ein Grund, warum man sozusagen jetzt so schnell sein will, weil jetzt kriegt keiner mehr wirklich, wir müssen uns Mühe geben, um wirklich das Corona-Geschehen von der geringen Schuld und von der Einstellung, dass alle diese Argumente sauber auseinanderzubringen.
Ja, es ist, das geht mir ähnlich. Ich habe nicht wirklich was gehört, wo ich jetzt gegenüber den Angeklagten auf einem anderen Sachstand wäre als vor einem Jahr. Also auch alles, was ich an Zeugen gehört habe, würde ich eher sagen, okay, da deuten doch eher die Indizien drauf, dass da von der Planung her, womit unsere Angeklagten ja betraut waren, dass da Lücken sind, durchaus. Auch bei der Polizei, aber auch bei den Angeklagten. Und also Lücken im Sinne von Planungslücken, die man nicht bedacht hat oder die man bewusst eingegangen ist. Das vermag ich nicht und will ich nicht unterstellen. Aber jedenfalls, wir haben die berühmte Lautsprecheranlage und so weiter und so fort. Also es sind verschiedene Sachen da auf den Tisch gekommen, wo man hätte sagen können, ja, da hätte vielleicht der Veranstalter doch genauer hingucken müssen.
Ja, wir haben noch so Aspekte, die hätten wir erst mit Professor Gerlach beleuchten können. Die sind mal ganz kurz angeklungen, als kurz vor der Einstellung gegen die Mitarbeiter des Bauamtes von Duisburg der hinterbliebene Vater, Herr Mogendorf, der selber Bauingenieur ist, sozusagen, der hat sich ein bisschen in die Pläne vertieft, dass offensichtlich zum Teil falsche Pläne eingereicht worden sind, dass das Gelände nicht so hergerichtet worden ist, wie man das gegenüber der Bauverwaltung behauptet hat. Und das alles von drei hochkarätigen Leuten. Ja, zwei gehören mit zur Risikogruppe, weil sie einfach hoch erfahrene und damit auch schon ältere Meister ihres Fachs sind, nämlich der Sicherheitschef und der Chefplaner, der Veranstaltungstechniker, der Meister für Veranstaltungstechnik. Das sind alles hocherfahrene Leute, die haben riesige Tourneen mit Cats, mit den Berliner Philharmonikern gemacht, und denen passiert mal nicht ebenso so eine Mistplanung, wie sie da eingereicht worden ist. Denen passiert auch nicht, dass in einem Plan was anderes steht, als wie dann anschließend der Bauaufsicht gezeigt wird, sondern da muss man einfach sagen, da ist mehr als lax mit der eigenen Professionalität umgegangen worden. Und bestimmt dieser Aspekte, zum Beispiel der Planungsfrage, warum waren die Vereinzelungsanlagen so knapp bemessen, warum waren die Kurven oben für die Floats, warum prallten die Leute da so eng auf die LKWs, das hätte man alles mit Professor Gerlach, oder kann man mit Professor Gerlach, weil noch sind wir nicht so weit, erörtern. Und das Gutachten ist nicht öffentlich eingeführt. Man muss sich auch mal klar machen, hier fasst die Kammer einen Beschluss, aber zwei Menschen aus dieser fünfköpfigen Kammer, drei Berufsrechtler und zwei Schöffen, die Schöffen haben das ganze Gutachten noch nicht lesen können. Ja? Theoretisch können auch wir es nicht lesen, aber wir haben natürlich Quellen, uns das zu beschaffen und wissen insofern ein bisschen mehr, was drinsteht. Aber das Licht der Öffentlichkeit für die anderen interessierten Kollegen, die eben nicht sich auf so eine Sache so weit vorbereiten wie wir, indem wir Texte lesen, um dann besser einen Gutachter auch zu verstehen. Das Licht der Öffentlichkeit passiert in der Hauptverhandlung. Und so ein Werk, so eine Kompetenz einfach nicht einzuführen, ohne jede Not, weil man hätte locker dann immer noch sagen können, so jetzt machen wir aber zu, wenn man ein bisschen mehr Erfahrungen mit Corona gesammelt würde. Wenn man jetzt wirklich gesehen hätte, jedes Mal tanzen wir da an und schon wieder ist einer von uns in Quarantäne, also nicht von uns, sondern von den Angeklagten, den Nebenklägern oder was auch immer, dann wäre es ja was anderes gewesen. Aber an diesem Punkt zu sagen, wir wollen Herrn Gerlach gar nicht mehr hören, ist einfach in Sachen Aufklärung eine viel zu frühzeitig verschenkte Option. So ist doch meine deutliche Meinung.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich verstehe es auch nicht. Also was ist die Motivation dahinter, das jetzt so schnell dicht zu machen? Das ist so die Frage, die sich durch ihn treibt.
Also die Motivation ist ziemlich klar. Wenn dann jetzt. Wenn dann jetzt noch in Corona 1. Wir sind ja jetzt schon in Corona-Lockerung. Ne?
Ja, natürlich, natürlich. Aber
da
es ist
wollte man zumachen. Und meine These ist grundsätzlich, Herr Plein wollte schon, oder die Kammer, oder kann ich die so beurteilen, wer da wer ist, aber nicht die beiden Schöffen, sondern die drei Berufsrichter, wollten eigentlich das Ganze ja schon im letzten Februar zumachen. Da war jetzt einfach der Haken, dass man für diese drei Angeklagten, die ja nun auch noch, da hat man ja sozusagen die Unterscheidung getroffen, wer hat quasi nur geplant und abgenommen und wer war an dem Tag auch noch da und hätte es an dem Tag auch noch merken können und verhindern können. Ja, die drei waren an dem Tag da. Das Bauamt hatte gesagt, wir kommen an dem Tag nicht. Ob das jetzt so viel toller ist, haben wir schon damals uns gefragt. Aber so hat man es damals gemacht. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Nein, aber
unisono zu sagen, die Schuld ist gering und das Ganze unter so einem Corona wird sowieso nicht fertig, können wir auch gleich zumachen. Und man muss natürlich sehen, es zeichnete sich ab und das dürfte mit ein Grund sein. Die ersten Gutachten kamen rein und bis zu einem Jahr später waren erst die posttraumatischen Belastungsstörungen aufgetreten, die die Körperverletzung darstellen.
Ja, geschenkt.
Heißt, die Verjährung wäre nicht gekommen.
Also geschenkt, Lothar.
Das Argument mit der Zeit ist eben auch nochmal ein anderes. Man hatte genug Zeit, um den Herrn Gerlach einzuführen, sodass man eigentlich nur sagen kann, man will den Gerlach nicht einführen.
Ja, also geschenkt mit es kann sich noch länger hinziehen und so weiter und so fort. Das wäre noch eine Überlegung, will man Gerlach einführen oder nicht. Weil alles andere, wir haben jetzt schon so lange verhandelt und die paar 20 oder 30 Prozesstage mehr hätten den Kohl jetzt auch nicht fett gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Ja?
Vielleicht der Gerlach, ne? Das weiß man. Also man weiß, wir wissen alle nicht, wie pointiert. Also ne, es ist auch länger her, dass wir mehr oder weniger gründlich doch die sehr umfangreichen Ausführungen von Gerlach A gelesen, B verstanden haben. Die versteht man auch nicht unbedingt sofort, sondern die muss einem auch wirklich einer erörtern. Und das wäre sicherlich für die Nebenkläger, aber auch für uns nochmal eine ganz andere Möglichkeit gewesen, das Geschehen zu durchblicken. Also das nicht jetzt, dass ich jetzt eine Prognose abgeben würde, dass das dem Angeklagten A, B oder C jetzt entlastet oder belastet hätte, aber für das Gesamtgeschehen sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen und dieses Gutachten von Herrn Gerlach, ja, letztendlich bleibt es damit unter Verschluss.
Ja, aber das ist ja nach wie vor, wie ich mich frage, was hat das Gericht davon? Das Gutachten ist beauftragt, es liegt dem Prozessbeteiligten vor. Es gab vorher die eindeutige Ankündigung, wir wollen aufklären und wir wollen gucken, weshalb ist das passiert. Und dann in dem Moment, wo es sein könnte, dass wir alle ein bisschen mehr verstehen, woran es gelegen hat, wird eingestellt oder wird zumindest vorgeschlagen einzustellen. Das entbehrt für mich jeglicher logischer Grundlage aus Sicht des Gerichtes. Stellt sich für mich nach wie vor die Frage, wo ist die Motivation des Gerichtes, das jetzt vorzuschlagen? Dass die schon vor einem Jahr einstellen wollten, wissen wir, haben wir alles durchgekaut, war auch klar. Aber jetzt noch bis zum Sommer verhandeln, hätte es ja dann auch getan. Ich meine, die Körperverletzungen, das wäre ja auch durchaus dann ein kleinerer Prozess gewesen. Also wäre ja sicherlich auch ein Verfahren gewesen, das man hätte abspalten können. Insofern...
Das wäre weitergegangen, aber die ganzen Nebenkläger, die auf den Tatbestand fahrlässige Tötung gegangen wären, die wären aus dem Verfahren raus gewesen. Und einige andere Nebenkläger wären drin geblieben, aber die drei Angeklagten wären auch drin geblieben. Wir wären wahrscheinlich auch weiterhin gegangen, weil es immer noch um die Aufklärung gegangen. Es hätte natürlich nochmal, das führt das Gericht auch aus, es hat aber auch weder mit Corona noch mit geringer Schuld was zu tun. Man hätte in einer ganzen Reihe von Nebenklägern zugemutet, nochmal zu diesen psychiatrischen Gutachten einen großen Teil ihrer Lebensgeschichte zu offenbaren. Gut, das hätte durchaus auch nochmal Nebenkläger belasten können, aber das hat auch mit Corona und geringer Schuld nichts zu tun, also sodass ich einfach sagen würde, nein, das Gericht begründet das nicht. Und warum macht das Gericht das? Weil man unter harter Corona-Geschichte eigene Darstellung und Nichtbegründung von mittlerer Schuld auf geringe zu gehen, weil das sieht man auch jetzt an den Kommentaren, keiner hat es richtig gemerkt. Wir arbeiten es jetzt nochmal raus, aber in den 14 Tagen oder was wir jetzt seit diesen Dingen haben, auch am Freitag bei der Staatsanwaltschaft, die muss ja die gleiche Wolte mitmachen. Die Staatsanwaltschaft war diejenige, die gesagt hat, von diesen dreien reden wir von mittlerer Schuld. Ja, haben wir jetzt am Freitag bei irgendwas von der Stellungnahme einfragen können, können Sie uns das nochmal genau erklären, warum die gleichen Leute jetzt ein Jahr später geringe Schuld haben? Nein, das merkt keiner. Also ich glaube, die Gelegenheit ist einfach da, dass man unter Corona diesen wichtigen Aspekt letztendlich, und das zeigt jetzt die Zeit meiner Meinung nach bisher schon, man kann das sozusagen unter dem Corona diesen Schwenk von Kammer und diesen Schwenk von Staatsanwaltschaft, die Verteidiger müssen nicht schwenken, weil die haben immer gesagt, wenn dann geringe Schuld. Also den ist man jetzt vom Gericht und von der Staatsanwaltschaft entgegengekommen. Und das mag eine Form sein, weder mit einem Freispruch noch mit einem Urteil zu enden. Aber es ist natürlich einfach in ein Schlag in die Nebenkläger, ein Schlag in das Gesicht der Nebenkläger, die sich jetzt gerade noch mal begutachten lassen mussten, um die Frage der Verjährung zu klären. Das ist einfach, warum hat das Gericht es gemacht? Weil es unter Corona ging, wäre meine knappe Antwort. Weil inhaltlich begründen, da finde ich wirklich nichts. Und ich habe es wirklich beide Stellungnahmen vom Gericht und von Staatsanwaltschaft doch recht gründlich gelesen und mit einem gelben Stift gemarkert. Da steht nichts drin über die Verringerung der Schuld. Und dann kann man nur sagen, naja, dann kann es ein echtes, also ne, das gibt das große Argument, Gerlach anführen, spricht jetzt nochmal dagegen, es jetzt zuzumachen, hätte man ja danach machen können. Aber die Antwort heißt, glaube ich, wirklich, und das sehen wir an der Reaktion der Kollegen, wer hat ernsthaft diese beiden Entscheidungen hinterfragt? Kommen die unter Druck? Es findet keine Öffentlichkeit statt, man muss keine Pressekonferenz machen, sondern man macht im Prinzip zwei Deklarationen, ja, die beide nicht ganz kurz sind, und dann ist das Verfahren zu. Ich glaube, so muss man es sehen, weil man es konnte und weil man es wollte, wäre mein Satz. Das wird man mit keinem der Beteiligten so ausführlich diskutieren können, aber ein anderer Schluss fällt mir nicht ein, weil die Schuld hat sich nicht verringert, wir waren da. Und Gerlach hätte uns allen was gebracht. Ne? Und auch den Staatsanwälten und auch den Verteidigern. Wer sich das entgehen lässt, diesen Mann mal einfach 6 Tage ausführen zu lassen in einer strukturierten Form, ja, der verpasst einfach was. Und das kann man wirklich mit dem, und in dem Saal kann man das nicht mit Corona begründen. Das geht einfach nicht, finde ich.
So. Nun ja. Was heißt das denn jetzt für uns? Wir warten auf die Entscheidung des Gerichtes ab und dann sind wir aber ja noch nicht am Ende mit unserem Podcast, sondern wir wollen ja noch mal weiter schauen.
Vielleicht mal so ein gewisses Zeitgefühl geben. Es gibt jetzt noch, also wie lange kann das jetzt dauern? Also am Montag um 10 Uhr, das ist glaube ich der 20. endet die Frist zu dem Vorschlag des Landgerichtes Stellung zu nehmen, das Verfahren einzustellen. Es gibt aber noch eine neue Frist, weil am Freitag erwähnten wir hauptsächlich die Staatsanwaltschaft, aber auch die 3 Angeklagten über ihre Verteidigung haben begründet der Einstellung zugestimmt. Und damit eröffnet sich jetzt nochmal, weil man will ja fair sein, also formal geht man da schon vernünftig vor. Da man jetzt die Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft kennt und die Stellungnahmen der Verteidiger kennt, gibt man der Nebenklage nochmal Zeit, wieder eine Woche, bis zum 27. Das ist der Montag der Folgewoche, um auch nochmal Stellung zu nehmen. So, da ein Gericht nicht einen Beschluss fasst, bevor es alle Stellungnahmen bekommen hat, wird das Gericht nicht vor dem 27., 28. damit beginnen, jetzt wirklich nochmal alles abzuwägen. Und man weiß ja auch nicht, ob es angekündigt, es würde einen ausführlich begründeten Beschluss geben. Man weiß jetzt nicht, ob man erst den Beschluss bekannt gibt und dann nochmal einen extra Termin für die ausführliche Begründung macht. Und den Termin, wo ich jetzt sagen würde, ja, den sollte man sich vormerken, ist der 4. Mai. Also der 4. Mai, da ist man auch jetzt hinreichend Corona gelockert und wie immer man es macht, da ist da glaube ich der 4. und der 5., das ist ein Montag und ein Dienstag ausnahmsweise, angesetzt, um nochmal hauptzuverhandeln. Und das wäre so mein heimlicher Tipp am 4. und 5. wird uns das Gericht mehr oder weniger schon mit einer ausführlichen Begründung oder mit der Ankündigung, es folgt ja noch was Ausführlicheres, den Beschluss, der zu nach wahrscheinlich 95 bis 98% die Anstellung des Verfahrens sein wird, mitteilen. Das werden wir sicherlich hier im Podcast auch nochmal gebührend uns dann anschauen und relativ zeitnah auch berichten. Und der Ausblick könnte dann sein, wenn das Verfahren tatsächlich zu ist, nochmal mit einigen auch Verfahrensbeteiligten, aber auch anderen Menschen, die mit der Love Parade in der einen oder anderen Art und Weise in den letzten dann ja doch fast ziemlich genau 10 Jahren etwas weniger befasst waren, nochmal zu einzelnen Aspekten wirklich in die Tiefe zu gehen, unabhängig vom Prozessgeschehen. So unser Plan.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir für heute die Podcast-Sitzung und gucken mal gespannt darauf, wie sich das jetzt erstmal weiterentwickelt. Wie gesagt, wir bleiben dran.